Ich lebte mein Leben ganz zufrieden im Jetset der Ostküste. Schicke Dinnerpartys und Reisen zu den exotischsten Plätzen der Welt. Naja, ihr wisst ja, wie das ist. Keine Ahnung, wie es dazu kommen konnte, dass ich ein Jahr später nackt auf allen Vieren im Dschungel kauerte und mich übergab, als wollten meine Innereien unbedingt auch in Ruhe den schmutzigen Boden der Hütte untersuchen. Noch zur Zeit der schicken Dinnerpartys hatte ich einen viel jüngeren, sexy Liebhaber, von dem manche behaupteten, er verfüge über dunkle Mächte. Naja, was die Leute halt so reden. Als er mir den Laufpass gab, brach mein Leben zusammen. Ich fühlte mich, als hätte ich ein Herz aus Glas, und ich erinnerte mich plötzlich an alle Romanzen, an jede meiner Scheidungen, und es fühlte sich an, als wäre mein Leben verschwendet. Dann begannen die Schmerzen im Genick. Der Schmerz wanderte bald die Wirbelsäule hinunter und ich konnte mich kaum noch bewegen. Ich war so schwach, dass ich beide Hände benötigte, um meine Haarbürste zu halten. Das Aufstehen am Morgen wurde zu einem Ritual der Qual. Ich rollte wie ein Kleinkind aus dem Bett und brauchte 5 Minuten, um aufrecht zu stehen. Mein Arzt meinte, ich hätte eine Krankheit, die den Alterungsprozess beschleunigen würde, als ob der nicht ohnehin schon so schnell vonstatten ging. Er meinte, ich solle mich damit abfinden, dass ich bald komplett versteift wäre, und verschrieb mir Morphium. Einige Jahre dauerte diese Nichtbehandlung und ich muss gestehen, ich habe mein Morphium in dieser Zeit vielleicht ein bisschen zu sehr liebgewonnen. Also beschloss ich, dass dieser Dauerzustand des Rausches ein Ende finden müsste. Ich würde einem holistischen Heilungsansatz eine Chance geben. Also beschloss ich, erst einmal 14 Tage in der Wüste zu fasten. Naja, wer würde das nicht so machen, oder? Das war in jenem Jahr, in dem es zum ersten Mal seit Beginn der Klimaaufzeichnungen in der Wüste von Arizona 10 Tage ohne Unterbrechung regnen sollte, was meinen asketischen Anstrengungen nicht entgegenkam. In der Wüste hatte ich einen Herzchirurgen auf seiner spirituellen Suche kennengelernt und wir wechselten in eine zu teure Klinik und gaben Ayurveda eine Chance. Ich erinnere mich genau, wie wir eines Tages warmes Öl auf den Kopf geträufelt bekamen, stundenlang massiert wurden und im Speisesaal vor einer Schüssel Sonnenblumensamen saßen und bitterlich weinten vor Hunger. Das war der Zeitpunkt, wo ich vermutete, dass meine Probleme wahrscheinlich ihre Wurzeln darin haben, dass ich ein schlechter Mensch bin. Die logische Konsequenz? Ich flog nach Bhutan und besuchte ein sehr schmutziges Kloster und verbrachte Monate in Meditation. Umgeben von Götterbildern, die grimmig blickten, betete ich zur Lehre, sie möge mich doch bitte schleunigst erfüllen, damit ich mir in einem vernünftigen Hotel einen doppelten Gin Tonic gönnen könnte. Naja, so hackte ich die Meditation auch als erfolglos ab. Das Kapitel mit der Muscheldiät lasse ich jetzt am besten einmal aus. Es geziemt sich nicht, detailliert über die Farbe von deutlich zu flüssigem Stuhlgang zu berichten. Auf einer der Dinnerpartys, die ich in meiner Verzweiflung in meinem holistischen Zeitplan einschob, lernte ich einen Anthropologen kennen, der mir erzählte, auch er habe unter massiven Schmerzen der Wirbelsäule gelitten, bis ihn ein Schamane durch eine Ayahuasca-Kur davon erlöst habe. Selbiger Anthropologe war so freundlich, mir meinen persönlichen Aufenthalt in Lima zu organisieren. Er verhalf mir zu einem fähigen Übersetzer, der, großer Vorteil, gut aussah, aber, großer Nachteil, am Tag nach meiner Ankunft verstarb. Bald war er durch einen Nachfolger ersetzt, der seines Zeichens Kartoffelbauer war und ein Anhänger von Deepak Chopras Lehren. Komisch, dass wir unser Heil immer in anderen Kulturen suchen müssen, dachte ich mir, als ich mit ihm in einem Fastfood-Restaurant in Lima saß. Er gestand, dass er sich, bevor er Deepak kennenlernte, auch von einem Schamanen behandeln ließ und zeigte mir auf dem Smartphone ein Foto. Sein Heiler trug eine Krone aus bunten Vogelfedern, einen blauen Umhang und eine wirklich ansehnliche Kette aus Knochen um den Hals. Ach, wie ich das schätze, wenn sich Menschen angemessen zu kleiden wüssten. Mein Schamane aber hieß Diego, trug nagelneue Trekkingstiefel, eine Sonnenbrille und erzählte, dass er gerade vom Internetcafé käme. Das war doch kein Schamane und keine Art und Weise, wie ein Schamane seine Freizeit verbringen sollte. Und noch schlimmer, am nächsten Tag brachen wir auf und fuhren mit dem Taxi in den Dschungel. Mit dem Taxi! Kann man auf der spirituellen Reise nicht wenigstens auf einem Esel zu einem exklusiven Drogentrip reiten? Hat heute denn keiner mehr Gefühl für Stil? Die Reise ging zu Fuß weiter, einen Hügel im Dschungel hinauf, und ich schleppte unter Schmerzen mein Louis Vuitton-Köfferchen durch den Matsch. Das hatte ich in weiser Voraussicht mit den nötigsten Dingen gepackt. Kleenex, Toilettenpapier, Insektenspray und Deodorant. Als wir das Camp erreichten, führte mich Diego zu meiner Hütte. Obwohl das vielleicht nicht die passende Beschreibung ist für eine Holzplattform auf 4 Stelzen mit einem Dach aus Palmblättern. Sichtlich waren den Architekten im Urwald gewisse bauliche Moden des Westens nicht geläufig. Wände zum Beispiel. Ich ließ mich nicht entmutigen und begann, mein Hab und Gut auf dem kleinen Tisch zu sortieren, als Diego zum Abendessen rief. Prima, sagte ich zu mir, vielleicht kennen die Küchenchefs im Urwald gekühlte Getränke. Der Speisesaal war eine Hütte wie meine, mit einem Tisch, auf dem 12 Platten mit Essen standen, Reis und Gurken. Das war der Speiseplan in den nächsten Wochen. Frühstück, Reis und Gurken. Mittagessen, Reis und Gurken. Und zum Abend, zur Abwechslung, Gurken und Reis. Im Speisesaal lernte ich Susan kennen, die zu meiner Freude perfekt Englisch sprach und bemerkte: Fragen Sie bloß nicht, was es hier zum Tee gibt. Nach dem frugalen Mahl trat Diego zu uns und erklärte mir: Du bist noch nicht bereit. Stattdessen werde ich Ayahuasca trinken und dich diagnostizieren. Wir schritten zur Zeremonienhütte, die genauso aussah wie der Speisesaal, und warteten auf einer Bank. Stundenlang. Die einzige Ablenkung von der Hitze und den Rückenschmerzen war es, meinem Schamanen beim Erbrechen zuzusehen. Meine Diagnose erhielt ich am nächsten Morgen. Diego berichtete, er hätte eine schwarze Hand gesehen, die mein Gesicht verbarg, und eine Stimme flüstern gehört, die sagte: Sie gehört mir. Jemand hätte mich verflucht. Ich antwortete der Situation angemessen schockiert: Mein Gott, aber wer? Doch eigentlich wusste ich es schon. Ein junger Mann, antwortete Diego. Dieser nichtsnützige kleine Ganove von Liebhaber mit dem knackigen Hintern hatte mich mit einem Fluch belegt. Diego hatte einen Behandlungsplan, der zuerst vorsah, dass ein Schamane namens Ruperto mich mit seinem Mariri behandeln sollte. Dazu muss man erwähnen, dass Mariri eine Schlange ist, die in Rupertos Hals wohnt und die böse Geister erkennen konnte. Ruperto war starker Raucher, was man an seinem Körpergeruch erkannte und an seinen beigefarbigen Zähnen und an einem Tumor am Hals. Oder war das Mariri? Ich saß in meinem türkisfarbenen Sarong auf der Bank, als er sich näherte und mich auf einmal in den Nacken biss, um den bösen Geist auszusaugen und auf den Boden zu spucken. Zeitgleich hatte ich eine Vision von einem jungen Mann mit knackigem Hintern und rief plötzlich laut: »Verschwinde! Hau ab!« Susan versicherte mir, sie hätte ein schwarzes Tier fliehen sehen. Diego erklärte, dass ein weiteres meiner Probleme sei, dass ich zu viele Gedanken hätte. Ich solle auf das Licht der Kerze achten und dabei eine Viertelstunde nicht denken und nicht zwinkern. Das wäre die Kur. Also tat ich, wie mir geheißen. Nach 6 Minuten musste ich zwinkern, was ich schamvoll gestand. Diego meinte, dann beginne von vorne. Es dauerte 9 Minuten, bis ich wieder zwinkerte. Allerdings gestand ich dieses Mal meine Schande nicht ein. Ich schummelte bei der Gehirnwäsche. Schritt 3 war die rituelle Reinigung. Ich wurde nackt in glühend heiße Decken gewickelt und während ich gut die Hälfte meines Körpergewichts in Form von Schweiß absonderte, brachten Gehilfen eine Schüssel mit Weihrauch in den Raum. Damit wurde ich tropfnass vom Schweiß, wie mich Gott schuf, von oben bis unten eingeräuchert, bis ich nach Stunden zu schwach wurde und nicht mehr stehen konnte. Jetzt, so verkündete Diego, wäre ich reif für Ayahuasca. Und schon die nächste Nacht sollte die große Nacht sein. Während wir also zur Ayahuasca-Hütte wanderten, deren Bauplan ich nicht weiter erläutern muss, plagten mich Sorgen. Denn mein Rücken war immer noch steif und meine Rippen schmerzten immer noch bei jedem Atemzug. In diesem Zustand war ich nicht in der Lage zu niesen oder zu gähnen. Erbrechen aber schien mir völlig ausgeschlossen. Diego blieb stehen und meinte, »Schamanen lassen sich nicht bezahlen. Sie arbeiten nicht für Geld, sondern sie heilen.« Ich dachte mir, »Im Ernst? Kurz vor meinem Tod erpresst mich mein Schamane auch noch um Geld?« Er bräuchte für seine Arbeit einen Schulbus. Der würde $15.000 kosten. Ich war enttäuscht und meinte, kurz angebunden, ich denke darüber nach. Wir kommen in der Hütte an und ich bekomme mein Glas mit brauner Brühe und ich trinke das schlimmste Getränk meines Lebens und setze mich auf die Bank. Nichts passiert. Gar nichts. Ich sitze auf der Bank und schaue den anderen dabei zu, wie sie sich die Seele aus dem Körper reihern. Ich schwitze, ich friere und ich bin so beschäftigt damit, dass ich beinahe die riesige Schlange vor mir nicht bemerke. Sie ist knallgrün und sie hat blaue Augen und lange Wimpern. Ich vermute, sie trägt Mascara. Sie schaut mich an und sagt, ich werde dich reinigen. Als diese Wörter verhallt sind, verwandle ich mich in eine Waschmaschine. Alles dreht sich, als ob ich die Wäsche in einer Waschmaschine bin und das Gedrehe dauert Stunden, bis wieder die wunderschöne Schlange zu mir spricht und mit verführerischer Stimme flüstert, ich liebe dich. Und ich liebe sie auch. Ich liebe die Schlange. Ich möchte für immer mit meiner Schlange zusammen sein. Diego aber verkündet, das Ritual ist vorbei. Am Morgen kommt Diego in die Hütte und meint, schön, dass du noch lebst. Und dann hat er Grapefruits in den Händen. Endlich Frühstück am Bett, denke ich. Doch er meint, die Grapefruit braucht er, um meinen Körper abzureiben, damit die Geister des Ayahuasca den Körper verlassen. Während er mich abreibt, erklärt er mir, dass ich zu 90% geheilt sei und dass er mich in seiner Vision gesehen hat. Ich hätte Flügel gehabt und Federn am ganzen Leib. Ich blieb noch 3 Wochen, aber meine Schlange habe ich nie wieder gesehen. Als ich das Camp verließ, war mein Rücken nicht geheilt. Doch das Camp hatte tiefe Spuren in meinem Leben hinterlassen. Etwas hatte sich in mir gelöst. Ich hatte erkannt, dass meine Krankheit nicht völlig ohne Bedeutung war. Zum ersten Mal im Leben war ich dazu in der Lage, mich stillzuhalten, mich nicht ständig zu bewegen. Und ich erkannte, dass es diese ganzen tragischen Romanzen gab und diese Liebschaften aus Verzweiflung und dass mein Leben tatsächlich oberflächlich war. Aber dass das nicht automatisch bedeutete, dass ich ein schlechter Mensch war. Das Beste aber an diesem Besuch im Dschungel war aber etwas anderes. Ich kaufte den Bus für Diego. Er machte aus ihm eine Schule und erteilte den Kindern im Dschungel darin Unterricht. Ich habe also auch meine Spuren im Camp hinterlassen.
Guten Morgen, ihr Lieben.
Guten Morgen, ihr Lieben. Es war echt anstrengend heute, in diese Rolle reinzuschlüpfen.
Weißt du, was Ayahuasca ist?
Nein,
Ayahuasca.
Ich dachte,
Ayahuasca.
Ich glaube, das ist ein Pilz. Also auf jeden Fall hat es was mit LSD zu tun, oder?
Es ist auf jeden Fall eine psychoaktive Substanz, ja. Es ist Psychedelics. Ich weiß es auch nicht.
Also, ich habe mal in diesem Castaneda irgendwie, da kam das, glaube ich, auch
vor. Ja, der ist doch Peyotl beim Castaneda.
Ah ja, stimmt, das war Peyotl. Nee, dann weiß ich es nicht.
Peyotl ist ein Pilz.
Ich weiß es nicht.
Aber das mit der Brühe ist so, das erzählt auch zum Beispiel Joe Rogan in seinem Podcast, der ein Fan ist von Psychedelics. Ich habe also meine Probleme damit. Das mit der braunen Brühe und mit dem Kotzen, das gehört zum Deal irgendwie dazu.
Das habe ich auch schon öfters gehört. Ekelerregend.
Und erzählt hat die Geschichte eine Frau namens Bukhara Legendre. Also ich weiß nicht, wie die Amerikaner das wirklich aussprechen.
Wahrscheinlich Bukhara Legendre.
Wahrscheinlich.
Wahrscheinlich, ne?
Die ist leider 2017 gestorben.
Echt? Aber die war ein bisschen distinguished und das habe ich versucht, so ein bisschen Ribbit zu kriegen.
Ja, du hast ja das Originalvideo, von dem wir das geklaut haben, angeguckt.
Das war sehr wichtig. Ich hatte sie sehr gemocht, weil sie hatte einen tollen Humor.
Ja, ich glaube auch, der hatte einen tollen Humor. Und sie spricht dieses Oststaaten-Adel-Englisch, das so ein Ticken mehr Englisch ist als amerikanisch.
Yes, it is.
Die ist übrigens Schamanin geworden.
Aha.
Und die ist vor allem das Nachzügler-Baby von Gertie Legendre. Und die ist deswegen berühmt, weil sie in den 20ern eine ganz berühmte Großwildjägerin war.
Aha.
Die hat für die verschiedensten Museen wilde Tiere gejagt.
Und eingefangen praktisch?
Nee, erschossen.
Oh.
Ja, es waren die 20s.
Ja, ja, okay.
Und dann hat sie im Zweiten Weltkrieg als Spionin gearbeitet.
Ooh.
Ist die einzige Frau in Uniform, die die Deutschen je als Kriegsgefangene genommen hatten. Und dann ist sie geflüchtet nach 6 Monaten.
Sie hat sich selber aus der Gefangenschaft praktisch verabschiedet und befreit.
Mhm.
Oh, wow.
Und die hat dann mit ihrem Mann eine alte, heruntergekommene Plantage in South Carolina, glaube ich, gekauft. Eine riesige. Das ist jetzt ein Nationalpark, da gibt es irgendwie irgendeine fast ausgestorbene Spechtart oder so, habe ich gelesen.
Wahrscheinlich so.
Medway hieß das, glaube ich.
2000 Hektar oder sowas, schätze ich mal. Nationalparks haben das so normalerweise.
Ich habe nicht die geringste Vorstellung.
Das kann man sich nicht vorstellen, so viel Land zu besitzen, ne? Das ist Irrsinn. Okay.
Und die hat wirklich halt Expeditionen in die ganze Welt gemacht, so wie ihre Tochter dann später auch. Bloß bei ihr halt mit Trägern, die auf dem Kopf Kisten hatten, in denen Betten waren und Gin Tonic. Ja. Und ich musste nicht nackt am Boden rumkotzen. Ja, und die Bukhara, die hat dann praktisch den Reichtum der Familie verloren und ist in nicht gerade üppigen Verhältnissen gestorben.
Ja, aber sie ist sehr sympathisch.
Schilddrüsenkrebs, glaube ich.
Echt?
Ja, sehr, sehr witzig im englischen Original.
Unglaublich, ja.
Viel sehr, witziger total. Als unsere sehr, sehr freie Übersetzung.
Kann man vielleicht den verlinken?
Ja, auf jeden Fall.
Und müsst ihr euch wirklich mal anschauen. Also sie hat tollen Humor einfach, wirklich. Sie kann sehr über sich selber lachen und das ist nett.
Ja, aber bevor wir jetzt den Abspann einsprechen, heißt der Musiktitel immer noch Concrete Jungle von The Dr. Groove Gang.
The Dr. Groove Gang.
Ja, Le Dr. Groove Gang, zu Franzosen.
Aha.
Dann wie immer danke fürs Zuhören. Heute bei der spirituellen Reise einer Dame aus der feinen Gesellschaft der Ostküste zu einer, sagen wir mal, sehr ungewöhnlichen Rückenbehandlung. Ja. Wenn du auch auf Drogen stehst, dann erzähl's doch weiter. Okay, vielleicht
aber
lieber nicht.
Aber nicht den falschen Leuten, bitte.
Besser ist, du wirfst ein paar Euro in die Sektenkollekte. Einfach auf der Webseite auf die Sekte klicken, okay?
Genau.
Und wenn nicht, dann halt nicht. Puh.
Dann puh.
Genau.
Dann puh.
Aber hör uns nächste Woche zu. Das kannst du ja machen, oder?
Ja, finde ich auch.
Genau. Bis dann.
Eure Frau Anders.
Und euer Herr Wunderlich.
Macht's gut, passt gut auf euch auf und bis dann. Tschüss. Ciao, meine ich.
Genau, schönes Wochenende.
Ja.
Ha, halt, hab's ich gesagt. Ciao.
Und ciao.
De vue dans mon champ de vision, le goudron a étouffé la végétation. Comme des crabes dans un baril de poudre, on est sous pression. Bienvenue dans la jungle, au royaume des caméléons. Ici, ça mise sur l'apparence, les faux semblants font illusion. À la poursuite du diamant vert, la faune est hostile. Dans le taf ou dans le bis, les prédateurs ventilent. La rue est une fille facile, les faibles esprits vacillent. Illicite incite les réputations de voyous fascinent. Dans le hall, ça deal, la clientèle est fertile. Les rouges guettent, les tarzans sapés en crocodile jet. Ne jure que par les marques et passe de liane en liane. Y'a plus de morale comme dans les fables, peu de gens sont fiables. Un cortège d'exclus, erre sans cache et sans but. Pendant que les requins de la finance dans leur parachute. Concrete jungle, vautours et autres oiseaux de mauvaise augure. Concrete jungle, nulle créature n'est au-dessus des lois de la nature. Concrete jungle, code de la jungle du règne animal, contraint de vivre avant la peine maximale. Laissez vos cierges au vestiaire, peu d'espoir pour le bestiaire de la forêt vierge. La jungle est un monde de cinglés, de tontons flingueurs, où se complaisent bon nombre de simplés, d'enfants dingues, prêts à descendre père et oncle. Contre ces démons, chacun doit se défendre bec et ongle. C'est malsain, pourquoi les gamins fourvoient dans des larves en noir. Pour les talbins des bourgeois, la méfiance ébranle les créatures de toutes sortes. L'ambiance prend alors des allures de bloodsport. L'homme joue à la guerre, en somme quoi sa perte. En se foutant que tout cela s'arrête. Même s'il goûte à la paix et qu'il trouve la perte. Il faudra qu'il déconne et qu'il foute la merde. Dans cette zone morne, l'avenir de l'homme est mort. Hanté par un passé glorieux qui le commémore. Des rangées de bâtiments énormes ont supplanté faune et flore. Et planté le décor dont il faut se sustenter.
Concrete jungle.
Comme dans la chanson de Goldman, esquive les singes qui veulent te faire manger des bananes. Des bonobos en costard, sourire de façade. Et au niveau du fissure, ils sont placés dans les annales. Tout le monde veut toucher le million, se baigner dans les bifetons. Les grosses bouffes se font sur le dos des faibles maillons. Faut savoir sortir les griffes et rugir comme un lion. Beaucoup d'obstacles avant de prétendre atteindre le Zion.
L'homme saigne sa terre, mère et paye cash. Chaque erreur, pourtant se taire dans le règne de la terreur. Si haut est le niveau d'animosité, que les amigos deviennent rivaux et pire que les animosités. Les moutons dans les pour dorme et ne soupçonne pas que l'homme soit comme un loup. Pour l'homme, chaque jour suffit sa peine. Partout subir la haine jusqu'à ce que cet abject parcours de supplice s'arrête.
Concrete jungle,
vautours et autres oiseaux de mauvaise augure.
Concrete jungle,
nulle créature n'est au-dessus des lois de la nature.
Concrete jungle,
code de la jungle du règne animal, contraint de vivre avant la peine maximale. Laissez vos cierges au vestiaire, peu d'espoir pour le bestiaire de la forêt vierge.
Concrete jungle.
Speiseplan lernte ich Susan. Was denn?
Nicht im Speiseplan.
Ach, habe ich gelesen, Speiseplan? Oder?
Ja. Im Speiseplan stand Susan. Locker.
Ja, ja. Die englische Susan, sorry. Im Speisesaal lernte ich Susan kennen. Oh. Die angerülpst wurde von mir.
Gut, vielen Dank.
Sehr gerne. War besser, gell?
Ja, viel.
Ja, gut, dann bin ich jetzt auch zufrieden. Mit dem Anfang bin ich jetzt auch zufrieden.
Und
ich
hey, wir sind noch nicht fertig.
Scheiße. Ich wollte jetzt Feierabend machen.
Ja, schade.
Ja, okay, nee. Machen wir natürlich noch einen Schluss, ne? So wie es das gehört.